Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Vor einigen Monaten hat sich bei mir auf Arbeit eine folgende Situation ergeben. Ich bekam einen Anruf von einem Meister und der sagte mir, dass es in einer Abteilung einen Zwischenfall gab zwischen zwei Mitarbeitern. Wäre die ganze Situation ein wenig eskaliert und ich müsste mich jetzt darum kümmern. Und er hat mir dann kurz beschrieben, was dort vorgefallen ist, hat mir das ein bisschen erklärt, was für Worte dort gefallen sind. Und als ich mir das angehört habe oder als er mir das erzählt hat, wusste ich schon, okay, das Ganze kann ziemlich hässlich enden. Also habe ich dann ein paar Telefonate auch getätigt, habe mich informiert, wie man in solchen Situationen, was man machen muss, was so der Regelweg ist, weil ich das selber noch nie hatte, und habe dann einen Termin eingestellt mit den beteiligten Personen. Und so bin ich dann auf den Kollegen zugegangen, also ich habe erstmal den Termin geklärt und dann bin ich auf diesen Mitarbeiter zugegangen und wollte ihn dann zu diesem Gespräch dann einladen. Und als ich auf ihn zugehe und er mich sieht, dreht er sich zu mir und kommt auf mich zu und sagt: Herr Dück, ich hätte gern ein Personalgespräch. Ich sage: Ja, das ist wunderbar, ich habe doch so eine ähnliche Idee und einen ähnlichen Wunsch. Ich habe ihm dann den Termin gesagt, dann und dann können wir mal reden. Und er soll dann das, was ihn dann auch bewegt oder seine Gründe, warum er das Gespräch will, dann auch dementsprechend dann auch mitbringen und das dann auch ansprechen. Ich hätte auch was ich gern mit ihm klären wollen würde und müsste. Und jetzt kommt es zu diesem Termin und ich habe das Ganze dann eingeleitet und gebeten, dass er dann erstmal so seine Punkte anspricht, die ihn beschäftigen. Und anschließend passiert Folgendes: Der Kollege holt mehrere Seiten Papier hervor, die er doppelseitig beschrieben hat, also wirklich mehrere Seiten, mit Hand doppelseitig beschrieben, und er fing dann an, diese Dinge vorzutragen. Und das ging sehr, sehr lang und es war sehr viele Verzweiflung war dort geschildert und das Ganze war dann auch mit Vorwürfen und Anschuldigungen gegenüber seinen Kollegen gespickt und so weiter und so fort. Das Interessante daran war, dass ich einige der Situationen, die er dort beschrieb, dass ich sie kannte, teilweise sogar Zeuge gewesen bin davon, wie das abgelaufen ist, und ich wusste, so wie er es hier beschreibt, so war es nicht. Und ich habe einfach nur zugehört, weiter reden lassen, und das ging immer weiter. Und für mich war das so krass in dem Moment: Man sitzt da, dort schildert jemand eine Situation und man weiß genau, das ist nicht die Wahrheit. 95% von dem, was hier gesagt wird, ist so nicht passiert. Und ich dachte, krass, es wäre für mich ein leichtes, jetzt ein paar Kollegen reinzuholen und zu sagen: Du und du, wie ist das gewesen? So und so, und das wird sich alles hier auflösen. Ich dachte, wie kann das sein, dass dieser Mann hier so lügt? Er muss doch davon ausgehen, dass man das total schnell entlarven kann. Später nach dem Gespräch, das hat mich so ein bisschen verfolgt, habe ich eine Sache verstanden. Der Mitarbeiter glaubt das, was er mir dort berichtet hat. Der glaubt das. Er war komplett davon überzeugt, dass seine Wahrnehmung der Situation auch die Realität war, dass es der Realität entsprach. Er hat mich nicht angelogen, sondern er war davon überzeugt, dass es die Wahrheit war, was er mir dort erzählt hat. Vielleicht ist dir das in deinem Leben auch schon mal passiert. Entweder weil du vielleicht eine ähnliche Situation erlebt hast, dass dir jemand etwas erzählt hat und gesagt hat, so und so ist das gewesen, und du denkst, ich war doch dabei, das war komplett anders. Das stimmt überhaupt nicht. Und du denkst, das kann doch nicht sein. Und irgendwann stellst du fest, der glaubt das wirklich, das, was er da erzählt. Oder vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, ja, dass du gesagt hast, so und so war das. Und alle anderen sagen, nein, so war das nicht. Und du bist total davon überzeugt und irgendwann kommt es vielleicht raus, dass du dich getäuscht hast. Und man denkt sich, das kann doch nicht sein. Ich war fest davon überzeugt, dass es anders war. In der Bibel haben wir auch einen Bericht darüber, wie ein Mann voll von seinem Weg und von seinem Handeln überzeugt ist. Und er ist so verbissen, dass Christus diesem Mann auf eine spektakuläre Art und Weise begegnen muss, damit er zur Einsicht kommt. Zur Einsicht darüber, dass sein Weg falsch ist. Und das Thema der heutigen Predigt lautet: Eine Begegnung mit Christus ist der Ausgangspunkt für Veränderung. Und der Predigttext kommt aus dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Ich lade euch ein, das aufzuschlagen, Apostelgeschichte 9. Wir lesen erstmal den ganzen Text, der ist länger, das ist ein Bericht. Und dann gehe ich da in 3 Punkten auf diesen Text ein. Direkt Apostelgeschichte 9 ab Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagoge, dass er die Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme und sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und der sprach: Herr, hier bin ich. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Stadt, in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach zu ihm: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Eine Begegnung mit Jesus Christus als Ausgangspunkt für Veränderung. Und den ersten Punkt dieser Predigt habe ich mit den Worten beschrieben: Eine Begegnung mit Jesus Christus bringt uns auf den Boden der Tatsachen. Saulus ist an dieser Stelle noch eine recht unbekannte Person in der Bibel, aber ab diesem Moment wird er zu einer der Schlüsselpersonen, wenn es um die Verbreitung des Evangeliums geht. In gewisser Weise hat Petrus bis jetzt so diese Hauptrolle gehabt. Wenn wir die Apostelgeschichte bis dahin lesen, ist Petrus derjenige, der viel mehr in Erscheinung tritt, der auch die ganzen wichtigen Ereignisse, die bis dahin passieren, irgendwo mit begleitet. Ab hier beginnt sich dieser Fokus so ein bisschen zu verändern. Saulus kommt aber bereits vorher in der Apostelgeschichte vor. Er wird Zeuge davon, wie ein gewisser Stephanus gesteinigt wird. Wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Verse 57, dort steht: Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu, also das Volk, und sie stürmten einmütig auf ihn, auf Stephanus ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Und weiterlesen wir in Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und dann weiter in Vers 3. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Wisst ihr, das hatte sich dieser Saulus zur Hauptaufgabe gemacht, diese Christen verfolgen, sie zu deportieren, sie ins Gefängnis zu stecken. Und wenn es sein muss, sie direkt umzubringen. Und wenn man das so liest, dann ist uns, denke ich, allen bewusst, dass dieser Mann ziemlich radikal unterwegs war. Und als er dann hörte, dass sich die Jünger aufgrund der Verfolgung, die in Jerusalem gestartet ist, ein bisschen in die anderen Städte verstreut haben, hat er letztendlich auch nur ein Ziel, nämlich verfolgen, gefangen nehmen und das Ganze zerstören, was dort entstanden ist, diese Gemeinde zerstören. Das Ganze ist für ihn auch eine sehr emotionale Angelegenheit. Wir haben in Vers 1 gelesen, er schnaubte mit Drohungen. Andere Übersetzungen schreiben hier, Saulus aber voller Wut verfolgte weiterhin Christen. Und ich fand diese Beschreibung der Emotionen sehr interessant, weil ich mir die Frage gestellt habe, was treibt diesen Saulus an? Warum ist er so verbissen? Warum ist er so voller Wut, voller Zorn? Diese Emotionen sind ein sehr großes Tor zu unserem Herzen. Wenn Dinge unsere Motive im Herzen, die Dinge, die uns wirklich bewegen, die uns wichtig sind, wenn irgendwelche Sachen diese Dinge angreifen, dann werden wir feststellen, dass wir Menschen oft sehr, sehr emotional darauf reagieren. Vielleicht habt ihr das auch schon mal festgestellt, dass man mit einer Person spricht und man kritisiert irgendwas und das ist überhaupt eigentlich gar nicht so heftig, aber diese Person reagiert extrem emotional. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie etwas getroffen hat, was dieser Person unfassbar wichtig ist. Und wenn man das trifft, diese Dinge, die unser Herz bestimmen, dann werden wir emotional. Diese Emotionen, die äußern sich manchmal oder äußern sich auf unterschiedliche Art und Weisen. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich. Die einen weinen vielleicht direkt sehr viel. Dass man sagt, oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht, dass der weint. Aber irgendwie, der weint jetzt nur. Wir können überhaupt nicht mehr reden. Das bringt überhaupt nichts. Der ist total emotional. Der andere klagt vielleicht viel. Ein anderer, der schnaubt vielleicht vor Wut. So wie Saulus. Der wird wütend. Also was reagiert das Herz von diesem Saulus? Saulus war ein sehr religiöser Mann. Er hatte, wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, eine sehr, sehr gute theologische Ausbildung, vielleicht sogar eine der besten zur damaligen Zeit. Er kannte sehr viel von Gott, er kannte vermutlich die Gesetze von Mose sehr, sehr genau, die Propheten kannte er vermutlich sehr genau. Aber was Saulus nicht kannte, das war das Evangelium. Das, worauf alles hinzielte. In der Theologie von Saulus war kein Platz für diesen Jesus Christus, beziehungsweise Jesus Christus war für ihn nicht der Messias. Und wenn Jesus Christus nicht der Messias gewesen wäre, dann wäre die Theologie von Saulus wohl größtenteils richtig gewesen. Wenn man jetzt die unzähligen menschlichen Gesetze und Satzungen weglassen würde, die die Schriftgelehrten und Pharisäer im Laufe der Zeit so aufgestellt haben. Was Saulus im Herzen antrieb, war eine falsche Theologie, ein falsches Gottesbild. Und auch wenn dieses Gottesbild, das er hatte, in großen Teilen schon ziemlich richtig war, weil große Teile davon haben vermutlich gepasst, trotzdem fehlte das Entscheidende, das Wichtigste. Jesus Christus, der Erlöser, Jesus Christus, der Messias, fehlte. Und wie weit ihn dieses falsche Gottesbild antreibt oder angetrieben hat, das erkennt man, wenn man sich klar macht, dass er bereit war, Menschen zu töten. Diese Grenze gab es nicht, weil es aus seiner Sicht richtig war. Aus seiner Sicht war es Gotteslästerung und darauf stand der Tod. Wenn wir die Apostelgeschichte verfolgen und uns in diese Situation hineinversetzen, dann erkennen wir ja, dass Gott diesem Saulus bereits begegnet ist. Es war ja hier nicht die erste Begegnung, wo er mit diesem Gott in Verbindung kam. Er hatte bereits, das haben wir gerade kurz angelesen, diese beeindruckende Predigt von diesem Stephanus, diesem einfachen Mann gehört. Er war Zeuge davon. Dort war Gott ihm schon begegnet. Gott hatte zu ihm gesprochen durch diese Predigt. Er hatte gesehen, wie dieser Mann gesteinigt wird, getötet wird. Und eins der letzten Sachen, was dieser Mann macht, ist, dass er für die betet, die ihn töten. Nicht normal. Wieder ein Moment, wo man sagen kann, hier muss doch irgendwas passiert sein. Hier muss doch dieser Saulus zum Nachdenken darüber gekommen sein. Kann es sein, dass es doch vielleicht mehr gibt? Dass es vielleicht wahr ist? Vermutlich hat er noch viel mehr Informationen über das Leben von Jesus Christus. Er war ja zeitlich sehr, sehr nah dran Vermutlich hatte Saulus deutlich mehr direkten Kontakt zu Informationen über Jesus Christus, vielleicht sogar zu Dingen, die uns in den Evangelien noch nicht so genau beschrieben sind, weil das Leben von Jesus ist ja nicht täglich hier aufgeführt worden. Er hat vermutlich Menschen gekannt, die Jesus gekannt haben, die älteren Schriftgelehrten. Vielleicht hat er sogar Berichte darüber mitbekommen, aus erster Hand, wie sie erzählt haben, wie das alles passiert ist, dort am Kreuz, die Hinrichtung. Vielleicht hat er sogar Berichte über die Auferstehung mitbekommen von Menschen und von Schriftgelehrten, die auch dort Informationen hatten. Aber all das hat nicht dazu geführt, dass er diese Erkenntnis hatte, dass Jesus Christus der Messias war. Und dann greift Gott so richtig ein und er begegnet Saulus, wie wir gerade gelesen haben. Ja, für Saulus bricht an dieser Stelle alles zusammen. Seine ganze falsche Theologie, seine Motive für sein Handeln sind plötzlich nicht mehr im Sinne Gottes, dass er das Richtige tut, weil er ist ja davon überzeugt, ich mache das Richtige, sondern er stellt plötzlich fest, das, was ich tue, ist komplett falsch. Das, was ich hier tue, ist nicht im Sinne Gottes, sondern es geht eigentlich komplett gegen Gott. Ich handle hier komplett gegen den allmächtigen Gott. Und Saulus diskutiert hier auch an dieser Stelle nicht mehr großartig, als Christus ihm begegnet, sondern er stellt eigentlich nur eine Frage, wer bist du? Und an dieser Stelle gibt es schon viele interessante Dinge, die wir mitnehmen können. Das Erste, was ich ein bisschen losgelöst hier von mir aufgeschrieben habe, ist, Paulus hat hier nicht aktiv nach Erlösung gesucht. Christus begegnet ihm aus lauter Gnade. Wisst ihr, Christus ist derjenige, der hier in das Leben von diesem Saulus eingreift. Saulus will eigentlich was ganz anderes machen, aber es ist die Gnade von Christus, dass er eingreift. Was wir auch hier rausnehmen können, manchmal sind wir Menschen von unserer Sünde so überzeugt oder von unserem Handeln, von unserer Sache so überzeugt, dass wir bereit sind, alles, was wir haben, was wir sind und alles, was wir können, für eine Sache einzusetzen und dafür zu opfern. Und oftmals ohne Rücksicht auf Verluste. Wir gehen einen Weg und wir sind überzeugt, das ist der richtige. Und leider stellt man das auch ganz oft unter Christen fest. In Gemeinden stellt man dieses Problem oft fest. Da entstehen oft so viel Streit, weil da Menschen oder vielleicht manchmal auch Gruppen von Menschen davon überzeugt sind, eine Sache muss so sein, wie wir das sehen. Und dann entsteht Streit und es entstehen Konflikte, weil die Menschen bereit sind, diese einzugehen, um ihren Wunsch, ihre Überzeugung durchzudrücken. Und manchmal sind sie sogar bereit, dafür andere Menschen aus der Gemeinde rauszuschmeißen. Oder irgendwie dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen und gehen. Und das Problem ist dann meistens, dass man mit Argumenten nicht mehr weiterkommt, weil die Menschen so davon überzeugt sind, dass ihr Weg richtig ist. Für sie macht das ja auch alles Sinn und dann ist es ganz schwierig, diese Menschen zu reflektieren. Widerstand wird dann oft als Eingriff des Teufels gewertet oder Andersdenkende irgendwie als Kleingläubige oder als geistlich unreif bezeichnet. Und man ist dann der Einzige oder die so denken wie ich, sind die Einzigen, die den Durchblick haben. Und man merkt, hier geht es nicht weiter. Man versucht es mit Gesprächen, aber es funktioniert nicht. Und das Einzige, was diesen Menschen dann hilft, ist, wenn Christus mit seiner Gnade eingreift. Wenn Christus mit seiner Gnade eingreift und sagt, so, es gibt jetzt diesen Punkt bis hierhin und nicht weiter. Und dann sitzen diese Menschen oft da und es bricht alles zusammen, weil auf einmal alles keinen Sinn ergibt. Das, was ich getan habe, war nicht das, was Gott verherrlicht hat, sondern das, was ich getan habe, war etwas, was Gott nicht verherrlicht hat. Ich war komplett in die falsche Richtung unterwegs. Wo Christus uns mit seiner Wahrheit begegnet und mit seinem Licht in unser Dunkel scheint, da stehen wir erstmal geblendet da. Ich persönlich kann mich an zwei Situationen erinnern, wo genau das in meinem Leben passiert ist. Es war nicht so spektakulär wie bei Saulus, dass ich ein Licht gesehen habe und nichts mehr sehen konnte 3 Tage lang. Einmal war es eine Situation, wo mir jemand gegenüber saß und er hat geredet. Und auf einmal merke ich, es ist dieser Moment, wo Gott mir zeigt, mein Handeln, meine Motive sind falsch. Das, was ich hier tue, ist eigentlich komplett falsch. Ein anderes Mal war es Stille. Ich musste durch eine Zeit gehen, wo es sehr, sehr still war um mich herum. Und ich kam mit dieser Stille nicht klar. Aber auch diese Situation, diese Stille hat Gott dafür gebraucht, um mir zu begegnen. Und ich durfte feststellen, dass Einstellungen, das Motiv in meinem Leben falsch waren und Christus hat mich neu ausgerichtet. Also Gott führt uns manchmal in diesem Moment, wo wir dann auf dem Boden sitzen, wo alles zusammenfällt und wir feststellen, okay, ich brauche eine Neuausrichtung. Das, was unser Herz bestimmt, wird unser Handeln prägen. Jesus betont das in den Evangelien an mehreren Stellen und mit ganz vielen Gleichnissen. Hier bei Saulus sehen wir ganz klar, eine falsche Theologie führt zu einem komplett falschen Handeln. Und nachdem Christus diesen Saulus hier auf den Boden geholt hat, lässt er ihn nicht dort einfach liegen und sagt, so, jetzt habe ich hier mal einen Punkt gesetzt und jetzt bleibst du hier erstmal, sondern ab diesem Moment fängt er auch an, ihn aufzubauen. Er fängt ihn an, neu auszurichten. Und das tut er, indem er Menschen, Geschwister gebraucht. Das ist auch der zweite Punkt. Christus begegnet uns durch Glaubensgeschwister. Als nächstes rückt hier eine Person ins Blickfeld, die weiter in der Bibel nur noch an einer einzigen Stelle erwähnt wird, namentlich. Und das ist dieser Hananias. Hananias wird später nur noch ein einziges Mal in der Apostelgeschichte genannt, und zwar ist das da, wo Paulus mehr oder weniger ein Zeugnis von seiner Bekehrung gibt. Also es ist eigentlich auch die gleiche Situation, die er dort beschreibt. Somit tritt er eigentlich nur hier in dieser Situation wirklich in Erscheinung. Und wenn man diese Person, diesen Hananias, dann so mit den anderen großen Persönlichkeiten, mit den anderen großen Männern irgendwie vergleicht, mit so einem Petrus oder mit so einem Johannes oder Jakobus, dann ist das eigentlich schon eine recht unscheinbare Person. Irgendwie, er ist so unbekannt. Wir erkennen aber in dieser Geschichte, und das sagt uns auch der Text, oder das lässt der Text uns von Hananias schon erahnen, Hananias ist ein Nachfolger Christi. Er ist ein Jünger. Als Christus Hananias erscheint, dann ist das nicht das Gleiche wie bei Saulus. Er fragt nicht, Herr, wer bist du? Wer bist du? Ich habe Angst. Sondern als Christus Hananias erscheint, sagt er eigentlich nur ein Wort, Hananias. Er ruft ihn beim Namen. Und die Antwort ist, hier bin ich. Nicht, wer bist du, sondern hier bin ich. Für Hananias war es scheinbar es war nicht außergewöhnlich, dass Christus zu ihm spricht. Er hatte keine Angst vor diesem Messias. Er kannte ihn. Und als er von ihm angesprochen wurde, hat er sich nicht erschreckt, in dem Sinne, dass er total verblüfft war, dass es dort jemanden gab, der zu ihm sprach, sondern er war sofort bereit zu hören. Und dann bekommt dieser Mann einen Auftrag, der ihm Sorge macht. Geh zu diesem Saulus, der ist in der und der Wohnung, geh zu diesem Christenmörder und heile ihn. Und die Reaktion von Hananias, sie ist verständlich. Ich habe Angst. Ich habe so viel von diesem Saulus gehört. Was passiert, wenn er wieder sehen kann? Das wäre die Frage, die ich mir stellen würde. Was passiert, wenn die Augen aufgehen und ich bin der Erste, den er sieht, ein Christ? Bin ich nicht sofort irgendwie gefangen? Und was er dann hier macht, ist, er breitet seine Sorgen, seine Ängste ganz offen vor dem Herrn aus. Und Christus ist nicht wütend darüber, weil es ja kein Ungehorsam ist. Es ist ja nicht so, dass Hananias es nicht tun will, sondern er hat einfach diese Bedenken. Und Christus geht darauf ein und erklärt diesem Hananias, was er mit Paulus vorhat. Und dass er sich keine Sorgen machen muss. Sondern er sagt ihm, Hananias, ich habe diese ganze Situation vorbereitet. Dieser Saulus, der wartet darauf, dass du kommst. Und auch wenn du Angst hast, geh hin. Ich habe es vorbereitet. Es kann sein, dass Christus dir aufs Herz legt, mit einer Person zu sprechen, einer Person zu helfen, auf eine Person zuzugehen, die sich gerade in so einer Situation befindet, wie es Saulus war. Total zerbrochen, orientierungslos, hilflos. Und die erste Reaktion, die wir in der Regel haben werden, ist fast immer, Herr, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Das sollen andere machen, die das besser können. Das sollen Leute machen, die mehr Ahnung davon haben. Wir haben Pastoren, wir haben Diakone, wir haben andere Leute, das sollen die machen. Ich bin nicht der Richtige dafür, um jemandem zu helfen. Das Entscheidende dabei ist zu bedenken, dass Gott Situationen vorbereitet. Und wenn er dich ruft, dann hat er diese Begegnung in der Regel vorbereitet. Saulus wartete darauf, dass jemand kommt. Wisst ihr, es ist vielleicht auch gut, dass wir Menschen uns erstmal vor diesen Aufgaben ein Stück weit innerlich sträuben, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Ich glaube, das ist besser, als dass wir einfach losmarschieren und irgendwie Dinge tun. Ja, so nach dem Motto, okay, der da hinten, ich sehe, dass der Hilfe braucht, da funktioniert gerade vieles nicht im Leben und ich werde jetzt mal hingehen und ich werde dir mal so richtig zurechthelfen. Ja, und leider kommt sowas auch in Gemeinden vor. Da gehen Menschen los auf andere Menschen zu, aber nicht aus einer Liebe heraus, weil sie dem Menschen helfen wollen, sondern weil sie genervt sind, weil sie sich ärgern über Dinge, weil es sie stört, was dort ist. Und dann gehen sie los und sie wollen diesen Leuten zurechthelfen, aber sie helfen nicht, weil das Problem ist, dass die Herzenshaltung dieser Menschen nicht die ist, die hier dieser Hananias hatte, sondern dass es aus einer ganz falschen Herzenshaltung herauskommt. Und das Ergebnis ist dann meistens immer das Gleiche, dass das Problem danach nur noch größer ist. So diesemjenigen, dem werde ich jetzt nicht die Füße waschen, sondern dem wasche ich jetzt richtig den Kopf und danach weiß er Bescheid. Wenn das etwas ist, was dir in den Kopf kommt, dann will ich dir auch sagen, lass es lieber sein. Versuch nicht, Leuten zu helfen. Dann ist es nicht gut, wenn du versuchst, Leuten zu helfen. Aber wenn Gott dich beruft, in Liebe einer Person zu helfen und du siehst die Not, du siehst das Problem und es ist in dir, du merkst, in dir kommt dieser Ruf, geh hin und hilf. Und du verspürst Liebe und Mitleid, dann lass dich gebrauchen. Dieser Saulus, der später ja hauptsächlich mit Paulus beschrieben wird, der schreibt in Galater 6 folgende zwei Verse. Galater 6, 1 und 2. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Christus gebraucht hier diesen unscheinbaren Hananias, um den so bekannten und den berüchtigten Saulus die Augen zu öffnen. Und ich finde das so toll, wie Christus hier handelt. Liebe Gemeinde, wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen unsere Geschwister in der Gemeinde, weil oftmals genau das, was hier der Fall ist, in der Gemeinde passiert. Wir brauchen unseren Bruder und Schwester, weil Christus uns durch den Bruder, durch die Schwester manchmal die Augen öffnen möchte. Und er tut das auf verschiedene Art und Weise. Manchmal ist es ein Gespräch, manchmal ist es ein Gedanke, manchmal ist es ein Zeugnis, was einer mitteilt in der Gemeinde oder dir im persönlichen Gespräch, was dir die Augen dafür öffnet, was Christus dir sagen möchte. Manchmal ist es vielleicht ein Feedback, was dir jemand gibt. Oder eine ganz praktische Handlung, dass du einfach jemandem hilfst. Und das öffnet die Augen dafür, was Christus tun möchte. Aber das Ganze passiert immer in Liebe und im Geist der Sanftmut und vom Geist Gottes geführt. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. In Liebe, im Geist der Sanftmut und vom Heiligen Geist geführt. Der letzte Punkt der Predigt, den habe ich mit den Worten überschrieben, Christus macht alles neu. Nachdem Saulus die Augen geöffnet wurden, beginnt für ihn ein ganz neuer Lebensabschnitt. Saulus lässt sich, so lesen wir es hier, sofort taufen und er kommt wieder zu Kräften. Aber das Entscheidende ist, dass sich seine falsche Theologie, also das, was ihn dazu antreibt, Christus und Christen zu verfolgen, das verändert sich jetzt entscheidend. Das wird entscheidend anders. Und ich möchte hier nochmal betonen, die Theologie von Saulus, sie wurde nicht nur ein wenig verändert, ein wenig korrigiert, sondern das, was Paulus jetzt erlebt, die Theologie von Paulus ist eine grundlegend neue Theologie. Im Zentrum stand jetzt Jesus Christus und sein Evangelium. Es war nicht etwas Neues, es war etwas komplett Neues, auch wenn es in Teilen eine große Ähnlichkeit zu dem Alten hatte. Warum ist das so wichtig, das zu betonen, dass es etwas komplett Neues ist? Wenn wir Christus als den Messias, den Erlöser in unserem Leben begegnen und ihn annehmen, dann verändert er nicht nur ein wenig in unserem Leben. Es wird nicht nur ein bisschen was schön gemacht, renoviert. Nein, in unserem Herzen findet ein Herrschaftswechsel statt. Es ist etwas komplett Neues. Das Alte ist weg. Es beginnt etwas Neues. Das passiert aber nur, wenn wir Christus begegnen. Es reicht nicht aus, wenn wir Christen begegnen, sondern Christus. Wenn Menschen nur Christen begegnen und nicht Christus, und sie sind vielleicht sogar davon berührt, wie Christen leben, wie Christen handeln, wie Gott durch Christen lebt und Christen verändert. Aber wenn sie nur Christen begegnen, dann werden sie versuchen, sich zu verändern, im besten Fall. Sie werden versuchen, Dinge abzulegen, wo sie merken, das ist nicht gut und ich merke das bei dem anderen, der macht es nicht und ihm geht es besser. Sie werden anfangen, gegen schlechte Eigenschaften in ihrem Leben zu kämpfen, vielleicht sogar gegen Abhängigkeiten. Sie werden versuchen, gute Dinge anzulernen, anzutrainieren, Handlungsweisen. Aber es wird irgendwann nicht mehr gehen, weil die Kraft ausgeht, weil sie vom Grund aus nicht neu sind. Es passiert aus einer eigenen Kraftquelle heraus. Die Motivation ist, so zu werden wie der andere, aber man versteht nicht, dass der andere so ist, weil er komplett verändert wurde. Das ist der beste Fall. Im schlimmsten Fall, wenn Menschen nur Christen begegnen und nicht Christus, ist, dass sie von Christen enttäuscht werden. Ja, oder sie treffen auf Menschen, die sich Christen nennen, aber keine Christen sind. Und ich denke, für uns allen ist klar, dass irgendwie die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder das Tischgebet mit den Kindern oder Spenden oder irgendwelche anderen regelmäßigen Dinge, die wir tun, noch lange kein Beweis dafür sind, dass man ein Kind Gottes ist. Im schlimmsten Fall treffen sie also auf Menschen, die komplett anders leben als das, was sie eigentlich von Christen erwarten. Und sie drehen der Gemeinde und dem Glauben ein Stück weit den Rücken zu. Deshalb mein großer Wunsch an dich, wenn du Christus noch nicht persönlich begegnet bist, komm zu Christus. Gib dich nicht damit zufrieden, nur Christen kennenzulernen. Auch wenn es vielleicht die besten Christen sind, die du kennst und vorbildliche Menschen sind, aber komm zu Christus persönlich und erlebe, was es bedeutet, ein neues Leben zu bekommen. Das ändert nochmal alles in deinem Leben. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir hier vielleicht Leute haben, die schon länger dabei sind und bei denen auch nach außen hin alles passt. Vielleicht sogar Teil der Gemeinde dabei. Geistlich passt alles nach außen hin. Aber innerlich, wenn du ganz ehrlich bist und dein Leben, dein geistliches Leben mal so ein bisschen Revue passieren lässt, es versuchst für dich zu analysieren, dann kannst du nicht sagen, ob es in deinem Leben diesen Moment gab, wo Christus alles neu gemacht hat. Ja, vielleicht bist du immer schon recht gut gewesen. Ja, Gott sei Dank. Gerade wenn du aus christlichen Familien kommst und so, dann kann es sein, dass Gott in deiner Gnade dich vor vielen, vielen schlimmen Dingen beschützt hat. Du behütet wurdest und viele schlimme Dinge vielleicht nicht gemacht hast, zumindest so Dinge nach außen hin, die irgendwie rausbrechen. Du warst vielleicht immer schon ein recht guter Mensch und dann hast du auch irgendwie Vergebung in Anspruch genommen, Gnade und so weiter. Du hast das alles in Anspruch genommen, aber dieser Moment, wo du sagst, ab dem Moment habe ich ein komplett neues Leben bekommen, ich habe eine Wiedergeburt erlebt, ich kann das nicht sagen. Ich möchte dir keine Vorwürfe machen, wenn das so ist. Ich möchte dir keine Vorwürfe machen. Der Moment in meinem Leben, wo ich verstanden habe, wie sündig ich bin, wie wirklich sündig, durchtrieben von Sünde ich bin und wie sehr ich die Gnade Gottes brauche, der kam auch in meinem Leben erst relativ spät, obwohl ich lange Zeit sehr viel wusste. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber diese Erkenntnis, die kam sehr, sehr spät. Aber als ich das verstanden habe, dann hat sich nochmal gravierend etwas in meinem Leben verändert, weil dann wurde mein Leben komplett neu. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich kann diese Frage nicht beantworten, dann möchte ich dich dazu ermutigen, diesen Punkt mal in das Gebet zu nehmen. Geh ins Gebet damit. Bitte Gott darum, dass er dir Klarheit darüber schenkt, ob es diesen Moment der Wiedergeburt, diesen Moment in deinem Leben gab. Und ich bin mir sicher, dass Gott dir Klarheit schenken will. Und er wird dir Klarheit schenken. Und vielleicht ist das der Moment, wo du dann auf die Knie gehst und es erlebst das erste Mal, ich will, dass mein Leben neu wird. Nicht verbessert, nicht einige Dinge nur renoviert, sondern ich will wirklich erleben, wie mein Leben von Grund auf neu wird. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sich in einer Situation befindet, wo sich gerade nichts mehr bewegt, so wie Saulus auf dem Boden. Gott hat in dein Leben eingegriffen und du sitzt jetzt da, ja, gefühlt in so einem Dunkel, nichts bewegt sich mehr, du weißt nicht vor und zurück. Vielleicht hast du dich auch selber verrannt und hast die Versuche Gottes ignoriert, dich zurückzuweisen. Vielleicht hat er ja schon oft Menschen geschickt, die dir gesagt haben, tu das nicht, ändere das, sei vorsichtig und so weiter. Aber du hast das immer ignoriert, weil du der Meinung warst, ich habe recht, das, was ich tue, ist richtig. Und jetzt stehst du an einem Punkt, wo du merkst, es geht nicht weiter. Gott hat eingegriffen, du bist allein, gefühlt isoliert. Und wenn du in so einem Punkt bist, dann möchte ich dir Mut machen, darauf zu achten, wen Gott dir in dein Leben schicken wird. Denn wenn Gott dich dahin gebracht hat und dieses Stoppschild in dein Leben gesetzt hat, dann lässt er dich dort nicht einfach sitzen, sondern er wird dir Menschen schicken, die dir helfen. Und ich möchte dich ermutigen, bereit dafür zu sein und dafür zu beten, dass diese Menschen kommen, dir die Augen zu öffnen. Und vielleicht wird dir dann auch demnächst so ein Hananias in deinem Leben begegnen, der dir kommt und der dir hilft und der die dir die Augen dafür öffnet, was Gott dir sagen und dir zeigen möchte. Ich fasse nochmal zusammen. Unser Handeln spiegelt das wider, was uns antreibt und was uns regiert. Oftmals sind wir so blind für die Wahrheit, dass Gott sehr aktiv in unser Leben eingreifen muss. Jedes Handeln von Gott in unserem Leben ist reine Gnade und unverdient. Wir würden vermutlich nicht nach der Wahrheit suchen, wenn er sich uns nicht in den Weg stellen würde. Gott will uns gebrauchen, um einander zu helfen. Sei also bereit, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. Lass dich dabei davon ermutigen, dass du nur das Werkzeug bist und Gott derjenige ist, der arbeitet. Er beruft Menschen und er bereitet Situationen vor. Begegne Christus und bleib nicht bei einer Begegnung mit Christen stehen. Eine Begegnung mit Christus bringt neues Leben und bringt nicht nur ein wenig Veränderung. Gott segne dich im Nachdenken. Ich würde gerne beten zum Abschluss und lade euch ein, aufzustehen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, Herr, dass wir in deinem Wort auch diese Bekehrung, dieses Ereignis von Saulus lesen dürfen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir in unserem Leben oft manchmal gar nicht so anders. Wir können uns verrennen und sind dann nicht mehr bereit, darauf zu hören, was du sagst. Wir sind nicht mehr bereit, darauf zu hören, was die Geschwister uns raten. Wir sind einfach nur noch fokussiert auf unsere Meinung, auf unseren Weg. Und da müssen wir es oft erleben, wie du in deiner Gnade eingreifst. Wie du einen Punkt setzt, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann sitzen wir da und es bricht alles zusammen, weil es auf einmal keinen Sinn ergibt. Aber es ist so tröstend zu sehen, Herr, dass du uns dort an diesem Punkt nicht einfach stehen lässt, sondern dass du uns wieder aufbaust. Dein Ziel ist es nicht, uns einfach nur zu zerstören, sondern dein Ziel ist es, uns neues Leben zu geben, uns neu auszurichten, damit wir wirklich für dich ein Leben leben, was dich verherrlicht. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass diejenigen, die heute hier sitzen, die zuhören und die sich vielleicht in diesen Situationen befinden, dass sie ins Gebet gehen, dass sie das ganz offen vor dir bewegen und dass du zu ihnen sprichst durch dein Wort und sie veränderst. Ich möchte dich darum bitten, Herr, für die Geschwister, die vielleicht an einem Punkt stehen, wo sie Hilfe brauchen, dass sie offen dafür sind, dass Gott Menschen in ihr Leben schickt, dass sie diese Menschen nicht abweisen, sondern dass sie darauf achten, dass du ihnen etwas mitgeben möchtest und Menschen gebrauchst. Und wenn du uns berufst, um Menschen zu helfen, dann bitte ich dich darum, dass du uns mit Liebe ausstattest. Ich bitte dich darum, dass du uns mit Sanftmut ausstattest und dass wir uns von deinem Geist führen lassen, damit wir nicht Menschen zerstören und Menschen kaputt machen mit unserem Handeln, sondern Menschen aufbauen und ermutigen. Danke dafür, dass du uns durch deinen Geist führen wirst. Segne uns.